Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, danke, dass du uns in Jesus so nahe gekommen bist, dass es dein lebendiges Wort geworden ist. Und ich bitte dich, Vater, dass du durch dein lebendiges Wort zu uns sprichst heute, an diesem Morgen. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Gedanken und Gefühle, dass wir das dir hinhalten und dass du uns formen kannst durch dein Wort und dass neues Leben hervorkommt. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit wurde ich unfreiwillig Zeuge folgendes Gesprächs. Michael, also nicht Michael Stein, Michael, es ist nur ein Auto. Es ist nur ein Auto. Das war nachts bei uns auf der Straße. Die erwachsene Tochter meiner Nachbar hatte das zu ihrem Freund gesagt und dieser Freund kniete vor der Beifahrertür seines perlmuttweiß lackierten Golfs und hatte offensichtlich einige Kratzer entdeckt, minimaler Art. Und das nahm er sehr persönlich. Wie konnte jemand seinen Golf zerkratzen? Und sie sagt, Michael, es ist nur ein Auto. Es ist nur ein Auto. Und dieser Tonfall, in dem sie das aussprach, der sprach Ben. Es war so flehentlich, ein bisschen verzweifelt und auch genervt. Und da war mir klar, da stoßen zwei Welten zusammen. Hier meine handfeste, erwachsene Nachbarstochter. Für sie war das Auto halt ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, um von A nach B zu kommen. Und Hauptsache die Karre fuhr. Und auf der anderen Seite dieser Michael, der Freund, ja, und ich spinne jetzt mal, mit dem verband sich mit seinem Golf GTI eine Geschichte. Vielleicht hat er der Vater ihn traumatisiert und ihn nie mit dem Golf, mit seinem eigenen Golf fahren lassen. Da hat er sich geschworen, wenn ich einmal Geld verdiene, dann kaufe ich mir einen Golf, ein GTI, perlmuttweiß lackiert, mit superschönen Felgen, die teurer sind als unser ganzer Fuhrpark. Und man muss die Bremssockeln sehen, die durch die Felgen durchgehen, die sind nämlich rot lackiert. Und dann werde ich meinen Vater nicht fahren lassen. Irgendwie sowas steckte möglicherweise dahinter. Jedenfalls war für ihn das Auto halt keine Karre, sondern da steckte vermutlich eine ganz persönliche, vielleicht auch leidvolle Geschichte hinter. Und so lernen wir als erstes, dass ein Ding nicht unbedingt ein Ding ist und eine Sache nicht unbedingt nur eine Sache ist. Manchmal steckt da viel mehr hinter. Da hängen Gefühle dran. Eine längere Geschichte, vielleicht eine ganze Biografie tragischerweise, Selbstwertgefühl, Verletzungen und so weiter. Nun sagt man uns Deutschen ja nach, dass wir alle irgendwie ein ziemlich komisches Verhältnis zu Autos haben. Deshalb habe ich gedacht, ich spreche jetzt mal über Lichtschalter. Ein Bekannter von mir erzählte, dass sein Vater ein besonderes Verhältnis zu Lichtschaltern hat, nämlich wenn er nachts schlafen will in seinem Schlafzimmer, müssen alle Lichtschalter, die es im Raum gibt, in gleicher Stellung sein. Und bevor er sich hinlegt, kontrolliert er alle Lichtschalter und wenn die dann alle richtig stehen, also irgendwie geht das, ich weiß es nicht. Aber wenn die alle richtig stehen, alle in der gleichen Position, dann kann er sich in Frieden hinlegen und schlafen. Einige von euch lachen, das finde ich gut, denn jetzt sind wir schon im Gemeindehaus. Auch hier gibt es Lichtschalter. Man könnte sagen, Mensch, Andreas, hör auf deine Nachbarin, auf die Nachbarstochter. Ist ein Lichtschalter, Andreas, mehr Licht. Aber wenn ihr in die Cafeteria reinkommt, kommt mit mir mein Gedanke in die Cafeteria rein, da ist rechts, was sind da? Richtig. Und ein Lichtschalter von diesen ganzen Lichtschaltern, die in dieser Reihe sind, ein Lichtschalter steht immer falsch. Jedes Mal denke ich, wenn ich an diesen Lichtschalter komme, ja, und jetzt wird es spannend, was denke ich da? Was denke ich da? Es ist ja in meinem Kopf, ich belege mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen diesen Lichtschalter. Meine Nachbarin sagt, also die Tochter, Andreas ist nur ein Lichtschalter, aber ich komme da rein. Und jetzt biete ich euch drei Vorschläge an, was man dazu denken kann. Also das passiert ja alles in meinem Kopf. Ne? Müsst ihr. Erstens, das ist überhaupt kein falscher Lichtschalter, sondern da hat sich jemand was bei gedacht. Und zwar folgendes, er hat gedacht, die Ordnung, die hier in diesem Haus herrscht, diese preußische Monotonie, die muss durchbrochen werden. Es ist nämlich das Haus des Herrn und ein Lichtschalter, der anders steht, ist ein ganz deutliches Zeichen für Kreativität, für die Wildheit des Lebens. Ja, eigentlich für Schöpferkraft. Und das muss so sein, damit wir immer wieder daran erinnert werden, das ist nicht nur Technik hier, sondern das soll ein lebendes Haus sein. Vorschlag Nummer 2. Es passiert wieder in meinem Kopf, sind meine Gefühle. Ich lege das auf diesen einen Schalter drauf. So eine Schlamperei. Ich vermute, vielleicht weiß ich auch, wer es war. Hat einer mal ganz eben, zack, zack, noch nach Hause, Lichtschalter rein, bums, fertig, Hauptsache es funktioniert, egal wie das Ding, einfach fertig werden. Und ich denke mir, hey, ist ein Haus des Herrn. Wie kann man da so schlampig mit umgehen? Selbst in diesen Details muss Ordnung sein. Der Geist des Herrn ist ein Gott, der Geist der Unordnung, sondern des Friedens. Mist. Gut, also das ist jetzt so die Sache, Schlamperei, hat einer mal schnell drüber gehudelt. Vorschlag Nummer 3, das ist jetzt ganz persönlich. Es kann auch sein, dass da jemand ist, der sagt, den Pastor dieser Gemeinde, den werde ich herausfordern, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Weitherzigkeit. Ich setze das Ding jetzt mal schräg ein und wenn er dann morgens zum Gebetsfrühstück kommt, ist er der Erste, dann steht er da schon vor dem Schalter und wird herausgefordert in seiner Fähigkeit zu lieben und Toleranz zu üben. Und wenn er dann meinetwegen sonntags am Gottesdienst da reinkommt, dann guckt er wieder darauf und muss seinen Blick auf die Menschen richten, nicht auf die Sachen. Ja? Also quasi eine Erziehungsmaßnahme, jemand wollte mich erziehen. Ja, ihr Lieben, was ist nun richtig? Vorschlag 1, Vorschlag 2, Vorschlag 3. Aber alles, ihr Lieben, alles ist noch in meinem Kopf. Ne?
Mir ist es noch nicht aufgefallen.
Ja, das wurde aber Zeit, Christa, du bist... All das kann ich mit so einem Schalter verbinden. Gedanken, Gefühle, persönliche Angriffe. Ich kann es mit meiner Lebensgeschichte verbinden. Ich kann daraus ein Thema machen. Ich kann ein geistliches Thema daraus machen. Ein ganz persönliches. Oder eben wie meine Tochter, die Nachbarstochter. Es ist immer, also wenn ich jetzt Tochter sage oder Nachbar, ist immer die Nachbarstochter. Andreas, es ist nur ein Lichtschalter. Es ist nur ein Lichtschalter. Nun muss ich zugeben, dass ich manchmal so ein bisschen, nicht gehässig, das wäre jetzt falscher Ausdruck, aber ich wäre gerne dabei gewesen, wie die beiden, also meine Nachbarstochter und ihr Freund Michael, wie die jetzt nach Hause gefahren sind und wie die sich unterhalten hätte, wie das abgelaufen wäre. Wir haben die beiden ihre unterschiedlichen Sichtweisen zusammenbekommen. Haben sie nach Lösungen gesucht? Oder, was ja auch sehr beliebt ist für die Leute, die etwas länger verheiratet sind, haben sie neue Fässer aufgemacht. Du mit deiner Pingeligkeit, du liebst das Auto mehr als mich. Ach was, und dann geht sie durch die Decke des perlmuttfarbenen Golf GTIs. Nach welchen Maßstäben haben die beiden eine Lösung gesucht? Oder wollte einer von beiden Recht haben? Das ist oft in diesen Konflikten eine ganz einfache Frage. Will ich Recht haben oder suchen wir gemeinsam nach Lösungen? So, was hatten wir gemacht? Wir hatten Autos, Lichtschalter. Und jetzt drehe ich mich mal hier um. Was sehe ich da? Ihr Lieben, was sehen wir da? Eine weiße Wand, wir sehen Holzlatten und vielleicht erinnert sich der eine, und jetzt ist für die alle die Gäste heute ein bisschen schwierig, also diese Wand ist ein Thema in unserer Gemeinde gewesen. Im Herbst haben wir ein Gemeindeforum dazu gehabt und haben darüber gesprochen. Vorher war das ganz weiß, jetzt sind halt Latten drauf und die Frage ist, was passiert in unserem Kopf und wie gehen wir damit um? Und für die, die nicht da waren, erkläre ich mal kurz, dass man das sehr unterschiedlich sehen kann. Was meine Nachbarstochter dazu sagen wird, ist, glaube ich, jetzt allen klar. Aber jemand sagte, Mensch, das ist eine fertige Unterkonstruktion, ich warte darauf, dass da noch was drauf gemacht wird. Wieder jemand sieht darin eine esoterische Skulptur, die in einem christlichen Gottesdienst nichts zu suchen hat. Wieder jemand anders sieht darin eine dezente künstlerische Gestaltung, die es jedem freistellt, hineinzusehen, was er hineinsehen will. Wieder jemand sieht darin eine immense Beeinträchtigung der Worship Night. wegen Deko und so weiter. Wer hat nun recht, habe ich mich gefragt. Meine Nachbarstochter, die dann sagen will, Andreas, es sind nur Latten. Es sind Latten. Aber ich habe in der Einleitung ja deutlich gemacht, so einfach ist das nicht. Man kann mit Lichtschalter, mit Autos und auch mit Latten eben eine ganze Menge verbinden. Ich will heute nicht darüber predigen, wer recht hat, weil das oft zu nichts führt, sondern ich will darüber predigen, nach welchen Maßstäben wir als Jünger Jesu nach Lösungen suchen. Nach welchen Maßstäben wir als Jünger Jesu nach Lösungen suchen. Und zwar in strittigen Sachfragen. Und Sachfragen sind in der Regel, wenn Menschen zusammenkommen, nie nur Sachfragen, sondern da hängen immer Gefühle dran, immer eine Geschichte. Da hängen Verletzungen dran, Deutungen, Erfahrungen, all das, was uns als Menschen ausmacht. Da können wir uns gar nicht von frei machen. Es sind für die wenigsten Leute wirklich nur, sind auch schön, einfach nur Latten. Also nach welchen Maßstäben suchen wir als Gemeinde Lösungen? Die erste Nachricht ist, klingt ein bisschen grob, aber diese Maßstäbe können wir uns als Gemeinde Jesu nicht aussuchen. Als Gemeinde Jesu Christi können wir uns nicht aussuchen, nach welchen Maßstäben wir Lösungen suchen, sondern Maßstäbe hat Jesus Christus selber vorgegeben. Und das auch nicht so, überlegt mal, ob ihr euch das so vorstellen könnt, sondern, und jetzt lese ich den Predigtext, da nehme ich nämlich ein Jesuswort, was ich relativ klar finde, aus Johannes 13, Vers 34 und 35. Da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gibt in diesem Wort einen alles überragenden Maßstab. Und um das deutlich zu machen, verwendet er einen sehr belasteten Begriff aus seiner Zeit. Er spricht von einem Gebot. Kinder finden Gebote heute auch nicht immer gut, aber damals zählten die jüdischen Rabbiner im Alten Testament 613 Gebote. Und diese unterteilten sie in 365 Einzelverbote. Und ich muss mal gucken, 248 Tugebote. Wer blickt da noch durch? Und dennoch verwendet Jesus diesen Ausdruck Gebote. Die Jünger haben das gespürt, dass Jesus hier also nicht über Dinge spricht, die man sich aussuchen kann, sondern Jesus stellt das auf das Niveau der 10 Gebote. Deshalb benutzt er diesen Ausdruck Gebote. Diese 10 Gebote hat Gott am Sinai erlassen für sein Volk, sozusagen als Verfassung. Und diesem Gebot setzt Jesus das Gebot 11 hinzu. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und Jungs, sagt er zu den Jüngern, das ist keine Verhandlungssache mehr, das ist das 11. Gebot. Was ist eigentlich neu? Er sagt, es ist ein neues Gebot, was ich euch gebe. Was ist eigentlich neu an diesem Gebot, das Jesus ihnen gibt? Wir wissen aus dem Doppelgebot der Liebe, dass Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Nein, ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also hier macht Jesus eine Zusammenfassung und jeder, der hören will, versteht, Liebe ist Jesus extrem wichtig. Beim Doppelgebot der Liebe ist also nicht nur die Liebe zu Gott im Blick, sondern auch die Liebe zum Nächsten. Aber der Maßstab ist im Grunde genommen unsere natürliche Selbstliebe. Jesus geht davon aus, dass jeder ungefähr weiß, was gut für mich ist und dass er in der Lage ist, das auch seinem Nächsten zugedeihen zu lassen. Wie dich selbst. Aber in diesem neuen Gebot, in diesem 11. Gebot, so will ich es jetzt mal nennen, setzt Jesus einen anderen, einen höheren Maßstab. Er sagt, nicht wie dich selbst, sondern wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Das ist neu und das ist ein höherer Maßstab als beim Doppelgebot und beim Gebot der Nächstenliebe. Jesus macht also sein Lieben zum Maßstab für die Liebe der Jünger zueinander. Wir haben in der Bibelstunde darüber schon gesprochen. Sofort sagte jemand, wie Jesus lieben, wer kann das schon? Das ist doch so ein hoher Maßstab, da müssen wir doch alle dran verzweifeln. Ja und nein. Natürlich sind wir schnell bei dem Gedanken, dass als Jesus sagt, wer sein Leben hingibt für seine Freunde, der hat keine größere Liebe. Aber es gibt ja auch noch was davor und etwas dazwischen. Und darum soll es eben heute gehen. Ja, ich glaube sehr wohl, dass wir lieben können, wie Jesus uns, seine Jünger, geliebt hat. Dieses neue Gebot, was Jesus gibt, steht ja im Zusammenhang mit der Fußwaschung. Johannes schildert die Fußwaschung und dann erlässt er dieses neue Gebot. Und ich möchte auch mit euch in Gedanken mal in diesen Raum geben, wo Jesus diese Fußwaschung vornimmt. Es ist ein gemeinsames Essen, die Leute liegen bei Tisch, die Jünger. Es ist eine gute Atmosphäre, es ist eine sehr private Atmosphäre. Sie liegen und essen und trinken und es ist echt nett. Und dann steht Jesus auf und legt sein Obergewand ab und steht quasi in Unterwäsche vor seinen Jüngern. Und dann bindet er sich eine Schürze um, holt Wasser, einen Schwamm und kniet sich vor die Jünger nieder, zum Beispiel vor Petrus, und fängt an, ganz liebevoll, ganz intim, ganz persönlich ihnen die Füße zu waschen. Und dann sagt er, das ist ein Muster, ein Beispiel, wie ich euch liebe und wie ihr miteinander umgehen soll. Oder ich möchte die Perspektive etwas verändern, um es etwas einfacher zu machen, dass der Maßstab, wie Jesus liebt, absolut nachvollziehbar ist und auch lebbar ist. Können wir uns irgendwie vorstellen, dass Jesus abfällig über seine Jünger redet oder denkt oder dass er den Petrus innerlich einen Idioten nennt oder ein was auch immer? Können wir uns vorstellen, dass Jesus sich über irgendeinen seiner Jünger lustig macht, wegen seiner Meinung, seiner Haltung, seiner Auffassung von den Latten hier, dass er ihn bloßstellt, beschämt oder abkanzelt? Oder können wir uns vorstellen, dass Jesus einer seiner Jünger erpresst, unter Druck setzt? Ich kann mir das bei Jesus, der vor seinen Jüngern kniet, um ihn in die Füße zu waschen, nicht vorstellen. Und falls wir so etwas machen, wir können es lassen, wir können uns dazu entscheiden und es geht. Wie ich euch geliebt habe. Das ist der Maßstab, wie Jesus möchte, dass wir einander lieben. Es bleibt eine Herausforderung und wenn er sagt, wie ich, dann ist das natürlich ein sehr hoher Maßstab. Aber dazwischen ist viel Luft, das können wir gestalten. Und so bleibt dieser Maßstab für uns auch eine Herausforderung, dass wir eben nicht aufhören und jemanden abschreiben, so, ach der, weiß ich schon, der hat das 30 Mal schon gesagt, kenne ich alles schon. Den kenne ich schon 70 Jahre lang, ist der in hier gemeint, ich weiß genau, was der sagt. Nein, das sollen wir nicht machen. Nicht abschreiben, lieben, wie Jesus geliebt hat. Was noch neu ist, finde ich hochinteressant. Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, Jesus verbindet hier die Ausstrahlungskraft seiner Jünger, seiner Gemeinde an das gegenseitige Lieben. Die Ausstrahlungskraft an das gegenseitige Lieben. Daran werden alle, sagt er, erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch liebe. Das heißt, er verbindet hier die Sendung, die Mission der Gemeinde, der Gemeinschaft an die gegenseitige Liebe. Und das erinnert an Paulus, er sagt, wenn ich die Liebe nicht habe, dann kann ich Berge versetzen, prophetisch reden, was auch immer. Es ist nichts nütze. Und mich überrascht immer wieder, dass Jesus seinen Jüngern das zutraut. Er glaubt daran, dass wir das können, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Das finde ich immer wieder faszinierend. Der letzte Punkt. Ein Neugebot gebe ich euch, also ein Befehl, eine Anordnung, einander zu lieben. Geht das eigentlich, dass man Liebe befehlen kann, verordnen kann, anordnen kann? Wir sind hier im Rheinland, Von daher ist das für die Rheinländer gar nicht so schwierig. Wir haben Fettdonnerstag erlebt, dass der muffligste Rheinländer auf Befehl fröhlich sein kann. Ein bisschen Verkleidung, ein bisschen Alkohol, ein bisschen lustige Lieder und zack, ab Donnerstag wird der muffligste Rheinländer zu einem Fröhlichkeitsbolzen. Also die, die da mitmachen. Das heißt, es geht schon, aber das ist sicher nicht hier gemeint, was Jesus sich darunter vorstellt. Ich finde die deutsche Sprache exzellent, weil man in der Regel Sachverhalte extrem genau beschreiben kann. Wir haben Wörter, also wir können ja unendlich viele Wörter aneinanderreihen, um etwas zu beschreiben. Also für die Studenten zum Beispiel, Bundesausbildungsförderungsgesetz hat 33 Buchstaben. Ihr wisst, was damit gemeint ist, oder? Nein, du kriegst es nicht. Also es ist ja BAföG. Aber bei der Liebe sind wir als Deutsche extrem anspruchslos. Ich möchte es an einem eigenen Beispiel. Ich liebe die Farbe Blau, ich liebe Austern und ich liebe meine Frau. Wie bitte? Der Markt behauptet, das ist alles das Gleiche. Ich finde das nicht. Es sind sehr verschiedene Lebensbereiche. Also Blau, die Farbe ist halt das Meer, der Himmel und so weiter. Austern ist jetzt ein anderes Thema, aber ich liebe meine Frau, das spürst auch du, Marc, dass es was anderes ist, als wenn ich sage, ich liebe die Farbe Blau, oder? Marc, sag ehrlich, du bist bei mir. Ich bin auf die Gespräche gespannt mit der Claudia heute. Also wir Deutschen haben ein Wort und sagen damit, ich liebe mein Auto, ich liebe meine Farbe Blau, ich liebe Austern, ich liebe meine Frau. Immer dasselbe. Aber wir spüren natürlich alles, es ist nicht dasselbe. Irgendwie ist das doch was anderes, wenn ich sage, ich liebe meine Frau oder ich liebe die Farbe Blau. Das spüren wir alle. Also wir Deutschen spüren das irgendwie. So. Aber wir haben halt nur ein Wort dafür. Und in der Regel denken wir eben bei Liebe, ja, es ist ein Gefühl. Und Gefühle, außer bei Karneval, Freude, kann man eigentlich sonst nicht befehlen. Man kann mir nicht befehlen, liebe deine Frau. Nee, es geht halt nicht so. Also das Gefühl. Deswegen vielleicht ein paar Erläuterungen, was Jesus hier für ein Wort benutzt. Die Griechen haben mindestens drei Worte, um Liebe zu beschreiben. Einmal Eros, da haben wir schon irgendwie eine Vorstellung, was das sein kann. Philea, auch Philosophie kommt daher, ich liebe die Weisheit. Und das dritte Wort kennen wir alle, ich predige hin und wieder bei Hochzeiten darüber, wenn Leute was zum Thema Liebe haben wollen und da auch dieser Befehl kommt, liebt einander. Also, ich glaube bei Urs, ne, da war das so. Da ging es um, richtig. Ihr liebt einander noch, es hat also funktioniert. Genau. Also diese Agape ist das griechische Wort für eine Liebe, die sonst im außerbiblischen Griechisch fast nicht vorkommt. Das heißt, die Griechen verwenden oft Eros, Philea, aber Agape, das fällt, und da hat sich die biblischen Autoren dieses Wort rausgegriffen und haben gesagt, das ist genau das Wort, womit wir die Liebe beschreiben, die Gott meint und die Jesus hier befiehlt. Und so sagt Johannes in seinem Brief, Gott ist diese Liebe, Gott ist Agape. Wenn es vom Heiligen Geist im Galaterbrief heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, dann steht da Agape. Oder wenn im Römerbrief heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, dann steht da Agape. Steht nicht Eros, auch nicht Philea und so weiter. Also ist ganz klar, diese Liebe hat etwas Göttliches. Sie ist uns geschenkt, sie ist in uns, sie ist da. Wir müssen sie nicht produzieren. Und das ist die Liebe, die Jesus befiehlt. Und diese Liebe ist eben kein flüchtiges Gefühl. Sie entzündet sich nicht daran, dass ich so nett bin, an meinen Fähigkeiten, Leistungen, Attraktivität oder sonst irgendwas. Auch nicht an meinem Bankkonto, meinem Auto oder sonst was. Diese Liebe ist ohne Bedingung, sie ist bedingungslos. Sondern Gott liebt mich mit dieser Liebe, weil ich bin und weil er das will. Und diese Art zu lieben, lieben zu wollen, das fordert Jesus ein. Er sagt, ihr sollt einander lieben wollen. Darum geht es. Und zwar so, wie ich euch auch geliebt habe. Der Heilige Geist befähigt uns dazu, er hat uns dazu ausgerüstet. Die Liebe ist da, wir müssen sie nur abrufen. Diese Liebe will sich in den anderen hineinversetzen. Und sie rückt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Wir sehen das in der Fußwaschung. Diese Liebe hört zu. Gesprächspausen werden nicht genutzt, die eigenen Erfahrungen zu erzählen und Meinungen weiterzugeben. Diese Liebe stellt echte Interessensfragen. Und sie zeigt sich im Handeln in der Tat, um mal ein paar Beispiele zu geben. Es ist also nicht in erster Linie ein Gefühl. Gefühle können dann auch kommen. Als Jesus dieses 11. Gebot erlässt, unterlaufen zwei Jünger dieses Gebot. Da ist Judas und Petrus. Und ich glaube, dass beide nicht wissen, dass sie dieses Gebot unterlaufen. Ich glaube, dass Judas, was immer den auch angetrieben hat, ich glaube nicht, dass er den Eindruck hatte, ich tue hier was Böses. Sondern er hatte seine Gründe und war überzeugt, was ich mache, ist okay. Und genauso Petrus, der erst nicht will, dass Jesus ihm die Füße wäscht, dann wieder alles und dass Jesus ihm nachher sagen muss, du wirst mich verraten. Auch Petrus hatte nicht gedacht, dass er dieses Gebot der Liebe unterläuft, dass er etwas Böses in die Gemeinschaft, etwas Zerstörerisches in die Gemeinschaft mit seiner Selbstsucht einträgt. So sind für mich diese beiden Personen, Judas und Petrus, Mahnungen, dass wir uns selber überprüfen. Was bringe ich ein? Liebe ich, wie Jesus liebt, oder bringe ich etwas Böses mit ein? Will ich Recht behalten? Will ich mein Ding durchziehen? Oder trage ich dazu bei, Lösungen zu finden? Jetzt zum Schluss nochmal zur Frontwand. Wie können wir nun mit dieser Frontwand umgehen? Ich habe das ein bisschen skizziert, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Aber mein Vorschlag ist, dass wir es lassen, wie es ist. Und dass wir anfangen, in unserem Herz und in unseren Gedanken, diese Latten mit Gedanken und Gefühlen zu belegen. Und zwar wie folgt. Wir erklären diese Latten als ein Denkmal an dieses 11. Gebot, das Jesus erlassen hat. Einander zu lieben, wie ich euch geliebt habe. Damit daran die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also, meine Nachbarstochter hat nicht recht, es sind nicht nur Latten. Nein, wir können uns entscheiden, daraus ein Denkmal zu machen, dass wenn wir im Gottesdienst sitzen und die Predigt vielleicht diesmal nicht für mich gemeint ist, dass ich mir die angucke, das 11. Gebot, einander lieben. Wow, Jesus, danke, dass du mir so ein Mahnmal hier in diesen schönen Gottesdienstsaal reingegeben hast. So könnte aus einem Stein des Anstoßes, oder was habe ich hier geschrieben? Zankapfel, genau. Aus einem Zankapfel ein Denkmal der Liebe Jesu Christi unter uns werden. Das, finde ich, wäre schon mal was. Amen.